So, jetzt kommt ein Interview mit der Journalistin Renate Dillmann, die zur Buchmesse eine marxistische Analyse der Politik der Volksrepublik China vorlegt. Meine erste Frage betrifft die Buchmesse. Beobachtest du den Streit, den es da über das Gastland China gibt?
Ja, hallo. Diesem Streit ist ja kaum zu entgehen, wenn unsere Zeitungen etwa alle 3 Tage undemokratisches Verhalten, Zensur und mangelnde Presse- und Meinungsfreiheit in China anklagen.
Okay, aber andererseits wird China doch auch viel Aufmerksamkeit, teilweise sogar Bewunderung entgegengebracht. Wie erklärst du dir das, diese Befassung mit und den Streit über China auf der Buchmesse?
Nun ja, auf der einen Seite steht da die Frankfurter Buchmesse. Die begreift sich als ein Zentrum des globalen Buchgeschäfts. Für sie ist Literatur über China deshalb ein interessanter Bestandteil, mit dem sich Geld verdienen lässt. China selbst ist in diesem Zusammenhang ein noch zu erschließender Markt, auf dem sich vermutlich mal einiges Geld verdienen lässt. Daneben ist die Buchmesse aber auch so etwas wie eine nationale Institution. Sie wird von höchster politischer Seite beehrt und eröffnet. Sie will die westlich-demokratischen und natürlich auch speziell deutschen nationalen Werte repräsentieren und nennt sich Marktplatz der Freiheit. Aus dieser doppelten Interessenlage heraus kommt man dann von Seiten der Buchmesse auf die Idee, die Volksrepublik einerseits als Ehrengast einzuladen und dann andererseits mit wohldosierten Unverschämtheiten zu empfangen.
Wohldosierte Unverschämtheiten? Ziemlich harter Vorwurf. Ich kann das so nicht erkennen.
Na, dann schau dir doch nur die Liste der Auftritte an, mit denen Jürgen Boos, das ist der Direktor der Buchmesse, sich gegen den Vorwurf der Feigheit vor dem Feind verteidigt. Es kommen auf seine Einladung hin jede Menge chinesische Exilschriftsteller, es kommen Uiguren, unter anderem die Präsidentin des Uigurischen Weltverbandes und natürlich darf auch Tibet nicht fehlen.
Na und, das sind doch auch alles Chinesen und Literaten noch dazu. Warum soll es sich dann um eine Unverschämtheit handeln, die einzuladen?
Stell dir die Situation doch einfach mal umgekehrt vor. Deutschland als Ehrengast einer Buchmesse in Peking und dann ein Symposium, in dem als erstes Oskar Lafontaine, dann Egon Krenz und schließlich Christian Klar als Ehrengäste begrüßt und für ihren persönlichen Mut als Oppositionelle und für ihre auch literarisch begeisternden Biografien gelobt würden. Ob Angela Merkel sich das gefallen lassen würde? Inzwischen fällt es manchen Artikelschreibern ja selbst auf, wie rührend sich der Westen um chinesische Regimekritiker welcher Couleur auch immer bemüht. Ob Separatisten, Umweltschützer oder religiöse Spinner, wenn solche Leute in China agieren, genießen sie eine sehr berechnende Sympathie der deutschen Öffentlichkeit. In einem Land übrigens, um das noch hinzuzufügen, das es geschafft hat, Klassenkämpfe und Systemkritik erfolgreich klein zu kriegen und einen Zustand herbeizuregieren, in dem selbst die demokratisch gewählten Bundestagsabgeordneten der Linkspartei vom Verfassungsschutz beobachtet werden, ohne dass das auch nur ansatzweise zum Skandal wird.
Okay, zurück zur Buchmesse.
Ähnlich wie letztes Jahr bei den Olympischen Spielen pariert China übrigens die Angriffe auf sich durchaus selbstbewusst. Der chinesische Botschafter hat erklärt, man sei nicht hier, um sich Unterricht in Demokratie erteilen zu lassen. Und der Direktor der Buchmesse hat sich in der Folge auch, naja, wenigstens halbseiden entschuldigt. Die Volksrepublik spielt ganz offensichtlich ziemlich erfolgreich mit dem ökonomischen und politischen Gewicht, das sie inzwischen auf die Waage bringt. Und damit trifft sie offensichtlich ins Schwarze. Denn auf China verzichten oder es allzu weit treiben mit seiner Feindschaft will man nämlich doch nicht. Also entschuldigt sich die Buchmesse formell, um mit demselben Spielchen sofort wieder loszulegen.
Na gut, das ist ja ein Muster, das in Bezug auf den öffentlichen Umgang mit China nicht neu ist. Wo siehst du die Gründe für diesen aktuellen Umgang mit der Volksrepublik?
Der allgemeine Grund dieses regelmäßigen, du hast es gesagt, und an verschiedensten Ecken, ich nenne nur die Tibeter, die Uiguren oder die Frage der Menschenrechte, praktizierten China-Bashings, ist eben die Konkurrenz der wenigen mächtigen Staaten, zu denen inzwischen auch China gehört. Diese Konkurrenz spielt sich ja nicht nur ökonomisch, politisch, militärisch ab, sondern auch als Kampf um die Deutungshoheit über gültige Werte und Ideologien, Stichwort Menschenrechte und gutes Regieren. Deshalb liegen auch diejenigen Stimmen falsch, die angesichts der ganzen China-Hetze mehr Verständnis für das asiatische Land einfordern oder kulturelle Missverständnisse, das Aufeinanderprallen verschiedener Weltsichten am Werk sehen. Die Sache ist schon ein bisschen härter. China ist heute ein Staat, den die etablierten Weltmächte und möchtegern Weltmächte ebenso sehr brauchen, wie sie seinem Erfolg feindselig gegenüberstehen. Das schlägt sich deshalb auch längst nicht nur in ideologischen Attacken nieder. Die diplomatische Ebene der Begegnung und Selbstdarstellung ist da nur die Spitze des Eisbergs. Sie offenbart allerdings sehr schön die ungebrochene nationale Parteilichkeit unserer freien Öffentlichkeit.
Dein Buch befasst sich allerdings eher mit einem etwas anders gelagerten Thema. Dein Buch heißt China, ein Lehrstück. Worin ist denn die Volksrepublik China ein Lehrstück?
Ja, mein Buch, das behandelt China von der Zeit der Opiumkriege bis heute. Und insgesamt sehe ich da 4 Lehrstücke. Das erste, das betrifft die europäischen Staaten in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Es liegt da immerhin erst etwas mehr als 150 Jahre zurück, dass diese Staaten im Verbund mit ihren geschäftstüchtigen Unternehmen der gesamten Welt den Standpunkt beigebracht haben, dass alles als Mittel für ihren Profit zur Verfügung stehen muss. Ob das Eindringen der kapitalistischen Produktionsweise anderswo gewünscht war oder nicht, das hat sie dabei kein bisschen geschert. Die ersten Schritte von dem, was heute Globalisierung heißt, zeigen insofern schon wirklich exemplarisch, was für eine in jeder Hinsicht gewalttätige Angelegenheit der kapitalistische Welthandel ist. Das zweite Lehrstück, das sehe ich in dem sozialistischen Gegenentwurf, den Mao und seine KP mit der Gründung der Sozialistischen Volksrepublik 1949 ins Werk gesetzt haben. Am Aufbauprogramm dieses sozialistischen Staates zeige ich die Leistungen und den zentralen Fehler dieser Sorte Kommunismus. Letzterer besteht, das sage ich jetzt allerdings sehr grob, man soll das Buch ja durchaus noch lesen, der Fehler besteht also darin, den Kapitalismus, den man doch überwinden will, ökonomisch nur ausgesprochen halbherzig zu kritisieren und politisch weiter auf die fürsorgliche Macht einer nun eben volksfreundlich definierten Staatsgewalt zu setzen. In diesem Kapitel sehe ich übrigens sehr generelle Lehren für viele Varianten von Antikapitalismus und Staatsidealismus auf linker Seite. Gerade auch jetzt in der Krise. In meinem Buch wird dann auch ausführlich gewürdigt, dass das Programm der chinesischen Kommunisten sich in einer sehr unbefangenen Weise immer auch national verstanden hat. Was Nation ist und in welch diametralem Gegensatz sie zu Kommunismus eigentlich der Sache nach steht, darum haben sich diese Genossen damals herzlich wenig gekümmert. Sie haben Kommunismus und Nation einfach gleichgesetzt. Dieser Fehler hat harte Konsequenzen gehabt, die unter anderem in Maos Massenkampagnen praktisch geworden sind.
Eine Zwischenfrage, was ist denn mit diesen Massenkampagnen gemeint?
Naja, Stichworte wie Volkskommunen, der große Sprung nach vorn oder chinesische Kulturrevolution waren in den 70er Jahren nicht nur unter den damaligen Linken weit verbreitet, und galten zum Teil auch in der bürgerlichen Öffentlichkeit als erfolgversprechende, auf alle Fälle aber als interessante Entwicklungsideen. Renommierte deutsche Verlage haben damals eine ganze Reihe linker Bücher herausgebracht, an die sie sich heute übrigens kaum noch selbst erinnern können. Und innerhalb der Linken wurde viel über diese chinesischen Projekte diskutiert, obwohl, man könnte vielleicht auch sagen, gerade weil, kein Mensch darüber richtig Bescheid wusste. Ein Hauptmoment dieser früheren China-Begeisterung hat sicher darauf beruht, dass man mit der Berufung auf eine stattgefundene Revolution und auf einen realen Sozialismus für sich werben wollte. Ein zweites bestand darin, dass man sich mit China gegen die Sowjetunion und ihren Stalinismus absetzen konnte. Auf alle Fälle haben sich die wenigsten damals ernsthaft darum bemüht zu klären, was im maoistischen China eigentlich vor sich ging. Diese Lücke wollte ich endlich, auch für mich selbst übrigens, schließen.
Verstehe, aber jetzt mal wieder zurück zum Buch.
Ja, das dritte Lehrstück, ich glaube, soweit waren wir, das liefert die Wende zum Kapitalismus, die die chinesische KP unter Deng Xiaoping übrigens wegen der mangelhaften Resultate ihres Sozialismus für den nationalen Erfolg hingelegt hat. Wir erleben seit etwa 30 Jahren in China eine ursprüngliche Akkumulation ganz eigener Art. Die Geburtsstunde eines Kapitalismus, bei dem ein ehemals sozialistisches Land komplett subsumiert wird unter ein neues Prinzip: Geld verdienen. Was bedeutet das für die chinesischen Bauern? Was für seine Arbeiter? Und wie entstehen denn in einem solchen Land überhaupt Kapitalisten?
Und wer ist eigentlich das Subjekt dieses Prozesses?
Das ist die chinesische KP selbst, die dann allerdings ihrerseits nicht unberührt davon bleibt, was sie da zum Nutzen der Nation in Gang gesetzt hat. Dass diese kommunistische Partei im Unterschied zur sowjetischen ihren neuen Kapitalismus nicht einfach als Freigabe verstanden, sondern stets autoritär bewirtschaftet hat, ist übrigens einer der Gründe für Chinas ökonomischen Aufstieg. In meinem Buch versuche ich, Chinas moderne Politik besser zu erklären als mit der Kennzeichnung: Es ist keine Demokratie. Das Gleiche gilt für eine ganze Palette von Phänomenen, über die man immer wieder, in meinen Augen aber sehr unzutreffend, unterrichtet wird. Zum Beispiel Korruption. Das vierte und letzte Lehrstück schließlich, das gilt dem modernen Imperialismus. China will Weltmacht werden. Das ist das Programm dieser Nation. Dafür hat sie die kapitalistische Produktionsweise eingeführt und ihrem Volk aufgeherrscht. Dass die Volksrepublik sich auf dem Weg dorthin befindet, verdankt sie allerdings auch dem Handeln der westlichen Nationen.
Jetzt wird's spannend.
Allerdings. Denn es ist klar, dass diese Nationen alles andere im Sinn hatten, als sich einen solchen Konkurrenten heranzuziehen. Als sich China aus dem Ostblock herausgelöst und ökonomisch für ihre Geschäfte benutzt haben. China, das war für sie erstens außenpolitisches Mittel gegen die Sowjetunion und zweitens ein Billiglohnland sowie ein wunderbar großer Markt. Und all diese westlichen Ziele sind ja nicht schief, sondern aufgegangen.
In der Tat, die Sowjetunion ist besiegt und selbst zum Kapitalismus bekehrt. Ja, und westliche Geschäftsleute haben enorm an China verdient. Bloß bleibt die Frage, warum dann keine Harmonie herrscht zwischen dem Westen und China. Der Westen hat verdient, den Kommunismus erledigt und einen prosperierenden Markt gewonnen, an dem er prächtig profitiert. China seinerseits verzeichnet ein Wachstum, das zwar weniger den chinesischen Massen, umso mehr aber dem Staat und dem neu geschaffenen Kapital zugutekommt. Wo ist da das Problem?
Das Problem liegt darin, aus Sicht der westlichen Staaten, dass aus der Benutzung Chinas so etwas wie eine neue ökonomische und politische Wuchtbrumme in der Konkurrenz der Staaten entstanden ist. Das haben die etablierten Staaten so nicht gewollt und daran leiden sie heute. Letzteres, dass sie daran so leiden, ist übrigens sehr aufschlussreich. Denn China ist ja sozusagen das einzige Entwicklungsland, das hingekriegt hat, was die westlichen Staaten der Dritten Welt immer versprochen haben. Mit Marktwirtschaft einen Anschluss an ihre Reichtumsproduktion und Stärke zu schaffen. Die Volksrepublik ist genau der einzigartige Sonderfall, der aus einer Bauernnation, dazu noch kommunistisch regiert, eine kapitalistische Großmacht hat entstehen lassen. Und genau das halten die etablierten Weltmächte nicht aus. Vor allem Amerika tut strategisch einiges dafür, um eine gewaltsame Auseinandersetzung mit der Volksrepublik vorzubereiten. Ich nenne da nur die Stichworte geopolitische Einkreisung, Taiwan. Aber auch die Europäer kämpfen darum, sich diesen unbequemen neuen Konkurrenten zurechtzustutzen. Andererseits, und da sind wir sozusagen wieder beim Anfang, kommt ihnen dabei in die Quere, dass sie dieses Land für alles Mögliche brauchen, etwa, dass die Chinesen unbedingt weiter amerikanische Staatspapiere kaufen sollen, in der Krise die Konjunkturlokomotive spielen sollen und so weiter und so fort. Amerika und China, das ist heute die Auseinandersetzung zweier imperialistischer Staaten, die voneinander leben. Und damit ein ziemlich gewaltträchtiges weltpolitisches Novum.
Würdest du dich in die Reihe der China-Kritiker auf dieser Buchmesse stellen lassen?
Gegenüber China gibt es ja sowieso jede Menge Kritik. Bemerkenswert an der Kritik der bürgerlichen Öffentlichkeit ist aber, wie sie auf China eindreschen. Diese Journalisten bringen es fertig, dem Land seinen brutalen Frühkapitalismus vorzuwerfen, ohne zu merken oder merken zu wollen, dass es ja wohl die Prinzipien des von ihnen selbst propagierten und praktizierten Kapitalismus sind, die da wirken. Sie werfen China seine autoritäre Politik vor, ohne den Zusammenhang zwischen all den harten Gegensätzen, die die chinesische KP für die Einführung des Kapitalismus im Land entfacht hat, und dieser Sorte Staat feststellen zu wollen. Mit anderen Worten, auf die sachlich eigentlich unübersehbare Identität Chinas mit ihren eigenen Staatswesen im Westen und deren marktwirtschaftlicher Ökonomie kommen sie einfach nicht zu sprechen.
Warum denn nicht?
Das liegt daran, dass sie China als Nationalisten kritisieren, die der Erfolg dieses Staates stört, weshalb sie ihm mit allen gedanklichen Mitteln seine Berechtigung absprechen wollen. Diese Art zu denken ist übrigens umgekehrt auch der Grund dafür, warum durchaus einige beeindruckt sind von der Volksrepublik und sich fragen, ob die hiesige Demokratie nicht auch einiges über Bord werfen muss, um in Zukunft mithalten zu können in der internationalen Konkurrenz. Ich nenne da den Wirtschaftsjournalisten Frank Sieren und den Politikwissenschaftler Sebastian Heilmann. Beide vermutlich ebenfalls auf der Buchmesse vertreten und selbstverständlich gewürdigt und gefeiert.
Wie lautet jetzt dein Fazit zur laufenden Buchmesse?
Das möchte ich mal mit Horkheimer formulieren. Wer vom Kapitalismus, Staat und Konkurrenz der Nation nicht reden will, der soll von China besser schweigen. Anders gesagt, eine China-Kritik ohne Kritik an Staat, Kapital und Nation geht an den Ursachen für Gewalt und Elend vorbei. Hier ist es dann nur noch darum zu tun, Unterschiede aus nationalistischen Motiven herauszustellen. Da möchte ich eigentlich nicht mitmachen.